Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das aufgerufene Thema kann man medienrechtlich, medientechnisch, medienpolitisch oder auch als ein sich über Jahrzehnte erstreckender Verteilungskampf zwischen Zeitungsverlegern und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten behandeln. Im ersten Fall handelt es sich um eine ordnungspolitische Frage, im zweiten um eine Frequenzhoheit und Verteilung der Sendefrequenzen, im dritten um eine macht- bzw. programmpolitische und im vierten schließlich um eine Existenzfrage der Zeitungsverleger, die sich vom Aufkommen und der Expansion des Fernsehens wirtschaftlich bedroht sahen. Konrad Adenauer, machtbewusster Kanzler der Bonner Republik, versuchte 1961 alle vier Fragestellungen mit seinem Finanzminister Fritz Schäffer durch die Gründung der Deutschlandfernseh GmbH mit einem Schwertschlag zu lösen. Der gordische Knoten wurde bekanntlich nicht durchgeschlagen, im Gegenteil. Er löste eine Klage der Länder vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aus. Mit seinem Urteil vom 28. Februar 1961 sprach das Gericht den Ländern die Zuständigkeit für Rundfunk als Teil ihrer Kulturhoheit zu. Der Knoten war damit fester gezurrt worden. Er hielt über Jahrzehnte und zeigt bei vielfältigen Gelegenheiten auch heute noch seine Haltbarkeit. Das Fernsehurteil von 1961, das aus gegebener Veranlassung etwa alle 10 Jahre vom höchsten deutschen Gericht entweder bestätigt bzw. fortgeschrieben wurde, knüpfte die Entwicklung des Fernsehens, die Entwicklung des Privatfernsehens genauer gesagt, an folgende 4 Bedingungen. Erstens, die Entstehung des Privatfernsehens sollte erst dann möglich sein, wenn bundesweit genügend Sendefrequenzen zur Verfügung stehen, um neben der flächenmäßigen Vollversorgung von ARD und ZDF auch privaten Interessenten einen Gestaltungsspielraum einräumen zu können. Zweitens, ARD und ZDF erhielten mit dem Recht zur Grundversorgung, das war noch nicht im Urteil von 61, sondern später, die Pflicht auferlegt, durch ihre Angebote die inhaltlichen Defizite der Privatveranstalter auszugleichen. Drittens, neben der Finanzierung aus Gebühren, die bis heute in der Regel in einem 4-Jahres-Rhythmus durch Prüfung oder vorangegangener Prüfung durch die KEF angehoben werden, wurde das Recht auf Ausstrahlung von Werbesendungen, wenn auch zeitlich begrenzt, erstmals gesetzlich verankert. Bis zur Einführung des ZDF war das nicht geregelt. Die ARD strahlte Werbesendungen aus, aber auf einer nicht legitimierten rechtlichen Grundlage, sondern erst durch die Einführung des ZDF und durch die entsprechende Fassung im ZDF-Staatsvertrag wurde hier eine Vorgabe gemacht, die zunächst für das ZDF galt und an die dann die ARD-Landesrundfunkanstalten entsprechend aufschließen konnten. Mit der Einführung des Fernsehens und mit der Möglichkeit, dass ARD und ZDF Fernsehwerbung ausstrahlen können, sollte die Sozialverträglichkeit der Rundfunkgebühr garantiert werden. Ein Argument, das bis heute fortgilt. Und schließlich die Gewährleistung von Rundfunkanstalten, Hörfunk wie Fernsehen als nationale Kulturleistung sollte durch eine jeweilige Lizenzierung überprüft und festgeschrieben werden. Es waren, meine Damen und Herren, vornehmlich ordnungs- und standortpolitische Gründe, die die Entstehung des Privatfernsehens beflügelten. Sie verbanden sich mit politischen Erwartungen nach Programmvielfalt und politischer Unabhängigkeit. Dabei hatte die inhaltliche Vielfalt und liberale Verfassung der deutschen Presse die Illusion genährt, diese Geisteshaltung ließe sich ohne weiteres auf das Fernsehen übertragen. Dabei wurde übersehen, dass Fernsehen eine Sache des großen Geldes ist, die mit der mittelständischen Eigentümerstruktur der Zeitungen in Deutschland nicht in Übereinklang zu bringen war. Hinzu kamen ihre regionale Verankerungen, die sich allenfalls mit lokalen Radioprogrammen verbinden ließ. Wirtschaftliche Synergien waren hier möglich und wurden im Laufe der Zeit auch tatsächlich gehoben. Für das Fernsehen galt das nicht. Es blieb von Anfang an eine Domäne der großen Medienunternehmen wie Kirch, Springer und Bertelsmann, die bereit und in der Lage waren, Millionenbeträge in zwei, wohl eher in dreistelliger Größenordnung in diesen neuen Markt zu investieren. Diese Beiträge wurden entweder auf dem Kapitalmarkt aufgenommen oder stammten aus Geschäftstätigkeiten, die sie auf anderen Märkten erworben hatten, Lizenzhandel, Zeitungen, Filmproduktionen oder Filmvertrieb. Leo Kirch war dabei von allen drei der weitsichtigste und risikofreudigste Unternehmer. Die Einführung des Privatfernsehens im Jahre 1984 war zwangsläufig und folgerichtig. Die sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergebenden Voraussetzungen waren zu diesem Zeitpunkt gegeben. Ein weiteres Hinauszögern hätte dazu geführt, dass es in grenznahen Gebieten zur Bundesrepublik Deutschland, in Luxemburg, Österreich, Holland und der Schweiz zu Produktions- und Sendestandorten gekommen wäre. Arbeitsplätze wären im Ausland entstanden, Ertragssteuer wären dort angefallen. Die inzwischen entwickelte Satellitentechnik, zunächst ECS Ost und Westbeam, dann später Astra, Eutelsat und Intelsat, führte schließlich dazu, dass der Himmel über Europa für Rundfunkaktivitäten grenzfrei wurde. Der Free Flow of Information bekam europaweite Geltung und war der allgemein anerkannte Standard. Trotz aller Zwangsläufigkeit war es erstaunlich, dass sich die Repräsentanten der öffentlich-rechtlichen Anstalten mit Vehemenz gegen diese neue Entwicklung stemmten. Mitunter konnte man den Eindruck gewinnen, es ginge darum, den Heiligen Gral zu verteidigen. Der Gral, das war die Gesellschaft. Und wie immer bei politischen Auseinandersetzungen, das gilt nicht nur für das Fernsehen oder die Ordnungspolitik im Fernsehen, wenn die Begriffe unscharf und die Interessen diffus werden, konnte man bei ihrem Gebrauch vermerken, was es an handfesten Eigeninteressen bei der Aufgabe eines Oligopols, aber auch an berechtigten Sorgen hinsichtlich einer zu erwartenden Programmverflachung gab. Für Letztere gab es aufgrund der Entwicklung kommerzieller Systeme in den Vereinigten Staaten, in Südamerika und Asien allerdings auch hinreichend genügend Belege. In der Auseinandersetzung um die Ablösung des Oligopols von ARD und ZDF spielte das ZDF im Vergleich zur ARD eine moderate Rolle. Das hing nicht damit zusammen, dass seine Wortführer, Karl Holzammer, Karl Günther von Haase und auch ich selbst, weniger glaubensstark gewesen wären, sondern dass sie aufgrund der Entstehungsgeschichte des ZDF schon sehr früh gezwungen waren, unternehmerischer zu denken als die ARD. Das ZDF ist im Wettbewerb mit der ARD groß geworden, die ihrerseits die Chancen des Erstgeburtsrechts nutzte und auch konsequent ausspielte. Während das ZDF unter seinem Gründungsintendanten Karl Holzhammer beispielsweise auf die Zusammenarbeit mit freien Film- und Fernsehproduzenten setzte und den Aufbau von eigenen Ateliers, Musik und Synchronstudios verzichtete, es gab derer genug und man konnte freie Kapazitäten kostengünstig anmieten, beharrte die ARD darauf, dass ihre Aktivitäten in weiten Feldern hoheitlichen Charakter haben. Das galt nicht zuletzt auch für das personalintensive Sendernetz. Sie erinnern sich, dass das ZDF sein Sendernetz von der Deutschen Bundespost aufgrund einer gesetzlichen Grundlage im ZDF-Staatsvertrag zur Verfügung gestellt bekam. Das ZDF sah sich sowohl von ARD-Kollegen wie von linken Kulturkritikern seinerzeit alsbald dem Vorwurf der Selbstkommerzialisierung ausgesetzt. Das war falsch, ideologiebehaftet, aber in der öffentlichen Meinung eine höchst wirksame Instrumentalisierung einer Position im Wettbewerb. Das ZDF musste sich auch immer wieder gegen Privatisierungswünsche verteidigen, die sowohl aus dem Lager der Zeitungsverleger wie von der FDP bis heute vom Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Otto betrieben werden oder gefordert werden. Betrieben ist vielleicht übertrieben, aber gefordert werden. Die Einführung des Privatfernsehens, das 1984 mit dem Urknall in Ludwigshafen unter Bernhard Vogel mit der Unterstützung von Christian Schwarz-Schilling begann, setzte auf vielfältigen Ebenen Kräfte frei und leitete Prozesse ein, die in ihren Konsequenzen auch heute noch nicht abgeschlossen sind. Die entscheidende qualitative Veränderung betraf nach meinem Dafürhalten das Programm selbst. Die Angebote der Privaten waren unterhaltsamer, jugendlicher, frecher, zynischer, frivoler und in jeder Hinsicht bedenkenloser. Getreu dem Motto von Helmut Thoma, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, wurde angeboten, was gefällt und was ankommt, gleichgültig, welche Nebenwirkungen dabei zu erwarten waren. Nach anfänglichen Bemühungen, eine von den Verlegern ausgerichtete Nachrichtensendung Blick zu schaffen, die die journalistischen Standards der Tageszeitungen auf das Fernsehen übertragen sollte, siehe die Gründung der APF unter seinem Geschäftsführer Gerhard Nehr, setzte sich immer mehr ein Formatfernsehen durch, Tutti Frutti, Dschungelcamp, Deutschland sucht den Superstar, der heiße Stuhl und weitere, das in Verbindung mit der Entwicklung eines Audience Floor alles daran setzte, dem Zuschauer nicht mehr die Ruhe und Geduld einer Wahlentscheidung zu belassen, was ja eigentlich am Anfang dieser ganzen Entwicklung stand. Der Zuschauer sollte sich entscheiden können zwischen einem vielfältigen Angebot, sondern wo man die Möglichkeit versucht hat, den Zuschauer von Anfang an, sobald er den ersten Knopf, wo auch immer, gedrückt hat, durch einen dramaturgischen Ablauf und rasant gestalteten Ablauf in seinem Programm zu halten und erst gar nicht zu versuchen, dass er den Blick auf ein anderes Programmangebot führt. Sicherlich auch eine Entwicklung, die dazu geführt hat, wie das eben schon von meinem Vorredner gesagt wurde, dass es im Grunde genommen ganz bestimmte Programmstandardverhaltens der Zuschauer gibt, die in der Regel natürlich demografische geprägt sind. Das heißt, die Alten gucken die Senderangebote mehr von ARD und ZDF und die Jungen mehr die der kommerziellen. Als Folge sozusagen dieses dramaturgischen Ablaufs wurden die Abspänne verkürzt, beziehungsweise es auf geteilten Bildschirmen angeboten, auf jeden Fall aber so schnell abgespielt, dass sie als Hinweis auf die an der Produktion Beteiligten nur noch als Farce bezeichnet werden können. Hinzu kamen ständige Verweise mit Programmträgern oder Journalisten, die den Stab zur nächsten Sendung weitergeben. Also ein bemerkenswerter Vorgang, dass aus einem Nachrichtenmagazin quasi als eine Nachricht auf eine später folgende politische Informationssendung nicht nur hingewiesen wird, sondern schon ein Gespräch in Gang gebracht wird über das, was dort verhandelt wird. Das heißt also, Teil einer dramaturgischen Gestaltung des Programms ist. Ich nenne das selbstreferenzielles Fernsehen, das keine Programmzeitschriften mehr für die Programmauswahl braucht. ARD und ZDF haben hier schnell dazugelernt und sind inzwischen in der Handhabung solcher Marketinginstrumente Weltmeister. Die verhängnisvollste Veränderung betraf die Rezeption und die Bewertung der Programme in Marktanteilen und Quoten. Das hatte seinen Ausgangspunkt in den Werbeangeboten. Die Werbewirtschaft brauchte für ihre Buchungen eine verlässliche Währung, um die Effizienz der Werbeschaltungen nachweisen und vergleichen zu können. Außerdem setzte sie nach amerikanischem Vorbild auf jugendliche Zielgruppen in der Annahme, dass sie trotz geringeren Einkommens das Kaufverhalten der Gesellschaft nachhaltig prägen würden. Damit wurde im Wettbewerb der Veranstalter ein Totschlaginstrument etabliert, das die Privatveranstalter konsequent gegen ARD und ZDF einsetzten, dabei von gehässigen Formulierungen nicht zurückschreckend. Ich nenne nur die Stichworte Rheumadeckensender, Cookie-Dance-Sender etc. Alles Begrifflichkeiten, die außerordentlich gerne aufgegriffen wurden und sich auf das Angebot des ZDF bezogen. Mit der gesetzlichen Auflage zum Vielfaltsangebot und zur Integration in der Gesellschaft gerieten ARD und ZDF in eine Seriositätsfalle, aus der sie sich nur mühsam befreien konnten. Dabei kamen Konvergenzprozesse in Gang, bei denen sich die Programmprofile der Veranstalter aneinander annäherten. Die Privaten zeigten in dieser Entwicklung, dass sie auch Fernsehfilme, ja sogar gute Fernsehfilme produzieren können, und die Öffentlich-Rechtlichen bewiesen, dass Triviales, siehe die Entwicklung von Daily Soaps und ihrer Platzierung im Programm, auch bei ihnen einen Sendeplatz haben kann. Allein bei den Informationsangeboten oder vor allem bei den Informationsangeboten zeigen ARD und ZDF bis heute unangefochten Klasse. Die Nachrichtensendungen sind informativ, die zeitkritischen Magazine von analytischer Schärfe, die Reportagen nah am Menschen und die wissenschaftlichen, vor allem historischen, auch naturwissenschaftlichen Dokumentationen von einer thematischen Breite und inhaltlichen und formalen Qualität, die international ihresgleichen sucht. Man kann heute sagen, dass ARD und ZDF, aber insbesondere ZDF, dem führenden Standardsender auf diesem Gebiet, der BBC, entweder gleichgezogen hat, wenn nicht sogar in vielen Fällen den Rang abgelaufen hat. Der Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Veranstaltern führte zu einem gigantischen Preiskampf um Rechte und Lizenzen. Während auf dem Gütermarkt die Regel gilt, dass Wettbewerb das Geschäft belebt, die Qualität steigert und die Preise senkt, ist auf dem Medienmarkt das Gegenteil der Fall. Das hängt mit der Verknappung von Eigentumsrechten besonderer Art zusammen. Es gibt eben nur eine Bundesliga, nur eine Olympiade und nur wenige A-Pictures. Das Gleiche gilt für Autoren, Spitzenregisseure und vor allen Dingen für Stars des Showgeschäfts. Insgesamt führte die Einführung des Privatfernsehens zu einer Belebung des Arbeitsmarktes. Tausende von Arbeitsplätzen sind entstanden. Insbesondere junge Menschen erhielten in Produktion, Technik und Redaktion Ausbildungsplätze und neue Möglichkeiten, ihre Talente zu entfalten. Vor allem für junge Frauen eröffneten sich Berufschancen als Moderatorin, Reporterin, Dramaturgin und Fernsehredakteurin. Sie bestimmen heute im fiktionalen Bereich weitgehend das Programmgesicht der Sender, und zwar gleichgültig, ob öffentlich-rechtlich oder privat. Im Gegensatz zur Wirtschaft und im Finanzbereich sind Frauen in den Leitungsebenen des Rundfunks präsent. Ich nenne einige Namen: Dagmar Reim, RBB, Monika Piel, WDR, Anke Schäferkort, RTL, Verena Kuhlenkampf, WDR. Der einsetzende Wettbewerb, meine Damen und Herren, war auch ein Akt der Befreiung der ARD und ZDF aus einer beamtenähnlichen Struktur löste, die teils aufgezwungen, aber teils auch eingebildet war. Auf einmal waren Konstellationen und Entscheidungen möglich, die vorher für undenkbar gehalten wurden. Ausgründungen von Anstaltsabteilungen, Outsourcing von Dienstleistungen, die auf dem Markt preisgünstiger zu haben waren, Kooperationen mit privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen. In diesem Prozess waren die einen flexibler und schneller als die anderen. Insbesondere das ZDF war Schrittmacher. Die Privaten waren alsbald darüber verärgert, dass die Beamten keine Deppen mehr sein wollten, und malten das Gespenst der Wettbewerbsverzerrung an die Wand. Vergeblich, selbst Brüssel ließ sich auf die Dauer nicht instrumentalisieren, legte allerdings Wert darauf, dass keine Beihilfetatbestände eintreten. Die Einführung des Privatfernsehens führte zu einer Entspannung der Beziehung zwischen Politik und Medien. Begriffe wie Rotfunk oder Schwarzfunk waren in den 60er und 70er Jahren gang und gäbe und sie hatten bei einigen Sendern und Sendegefäßen auch ihre Berechtigung. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an die von Elisabeth Neumann entwickelte Theorie von der Schweigespirale, die dem Fernsehen von ARD und ZDF eine erhebliche Mitschuld beim Verlust bürgerlicher Regierungsmehrheiten zuwies. Ich habe mich seinerzeit als Planungschef des ZDF, der zugleich für die Medienforschung verantwortlich war, zusammen mit Hans Bausch übrigens, gegen diese These gewandt, wie ich auch heute noch bei der Gewaltdebatte nicht an monokausale Zusammenhänge glaube. Richtig aber ist, dass die Vermehrung von Fernsehprogrammen unterschiedlicher Provenienz zu einer Entautorisierung der Medien im Allgemeinen und des Fernsehens im Besonderen geführt hat. Die Vermehrung der Angebote führte zu einer Pluralität über Meinungen und Lebensstile. Die Zeit war vorbei, in der man gebannt auf den Erscheinungstermin des Spiegels oder auf die neuen Ausgaben von Panorama oder ZDF-Magazin wartete. Nicht Enthüllungsjournalismus war gefragt, sondern Orientierung in einer komplizierter gewordenen Welt. Aber jede Medaille hat ihre zwei Seiten. Mit der Entautorisierung der Medien ging auch ein Prozess der Veralltäglichung einher. Fernsehen verlor den Ereignischarakter, normatives Denken, Wertedenken, war nicht mehr gefragt, erlaubt war, was gefällt, das heißt, was Auflagen oder Quoten macht. Der Trivialisierung und Verflachung der Inhalte war damit Tür und Tor geöffnet. Es wäre gewiss falsch und ungerecht, alles über einen Leisten zu scheren. Natürlich, es gibt sie, die Leuchttürme des Programms, bei ARD und ZDF, auch bei den Privaten, und zwar in allen Sparten. Es wäre auch ungerecht, die negative Entwicklung alleine der Einführung des Privatfernsehens in die Schuhe zu schieben. Aber es muss gesagt werden, der Wind hatte sich gedreht. Die Zeit, in der das Fernsehen zu Recht als Kulturmedium verstand, als noch mein väterlicher Mentor wie Karl Holzhammer fordern konnte, das Fernsehen sei die Volkshochschule der Nation, diese Zeit war ein für alle Mal zu Ende gegangen. Ich will das hier nicht postulieren, ob das gut oder schlecht ist, ich stelle fest, war zu Ende gegangen. Fernsehen war von diesem Zeitpunkt an und immer mehr und immer schneller ein Teil der Freizeitindustrie geworden, mal mit Stil und mal ohne Stil. Ich komme zum Anfang zurück. Zum dualen System hat es keine Alternative gegeben. Insofern ist vor allen Dingen Medienpolitikern wie Bernhard Vogel und Christian Schwarzschilling, aber auch Kurt Biedenkopf in der CDU, Friedrich Zimmermann in der CSU nicht zu vergessen, und schließlich auch Peter Klotz und Wolfgang Clement in der SPD, auch im Rückblick für ihren Weitblick zu danken. Sie haben bei allen Licht- und Schattenseiten den richtigen Weg eingeschlagen. Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa zeichnet sich Deutschland bis heute durch eine stabile Medienordnung aus, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Wir haben allen Anlass, darauf stolz zu sein. Schönen Dank.